Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass heute so viel zu diesem doch nicht unschwierigen Thema gekommen sind. Glyphosat ist heute unseres. Sie kennen es vielleicht aus Ihren Gartentätigkeiten. Roundup heißt das, glaube ich, bei uns. Oder? Roundup Ready, also etwas, das ganz, ganz viel umbringt, nämlich Pflanzen. Es ist ein Herbizid. Aber bevor wir in Medias Res gehen, Damen und Herren, lassen Sie mich noch ganz kurz ein paar Ordnungssätze anbringen. Erstens, es gibt die Freunde des Kepler Salons. Sie wissen das wahrscheinlich. Diese Freunde schauen, dass dem Kepler Salon gut geht. Sie kümmern sich auch ein bisschen um Sponsoren und so weiter. Jedenfalls sind Sie die Engel hinter dieser Veranstaltungsreihe, die es seit dem Kulturhauptstadtjahr 2009 in Linz gibt. Das letzte überlebende Format, das wissen Sie auch, deshalb sollten wir es erhalten. Seien Sie so lieb, wenn Sie Zeit und Muße haben, engagieren Sie sich bei den Freunden des Kepler Salons. Mögliche Anmeldungslisten liegen da hinten. Vielleicht geben Sie dem einmal eine Chance. So, wenn Sie Durst haben, bitte gehen Sie auch während der Veranstaltung durchaus nach hinten. Die Bar ist offen, holen Sie sich was zu trinken. Und wenn wir später zur Diskussion kommen, dann bitte ich Sie zu warten, bis Sie von unserem bezaubernden Assistenten die Mikrofone gereicht bekommen. Denn nur so haben wir Sie dann auf Band sozusagen können den Mitschnitt dieses heutigen Abends auch auf der Webseite des Kepler Salons veröffentlichen. Wenn Sie ohne Mikrofon sprechen, hört man Sie nicht und dann macht es das Nachvollziehen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja, mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und freue mich, wie gesagt, sehr heute Gastgeber zu sein, denn neben mir sitzt ein sehr profunder Wissenschaftler und ich als Wissenschaftsredakteur habe da immer eine Riesenfreude damit. Es ist der Helmut Burtscher-Schaden, der in Höchst in Vorarlberg auf die Welt kam. Er studierte Biochemie an der Technischen Universität Wien, war danach in der medizinischen und immunologischen Forschung tätig und ist seit 2001 bei der Umweltschutzorganisation Global 2000 beschäftigt. Und er hat ein Buch geschrieben, das aktueller und brennender nicht sein kann, nämlich die Akte Glyphosat. Sie können dieses Buch auch im Anschluss erwerben und auch signiert erwerben von unserer Vertreterin der Buchhandlung Fürstelberger. Danke fürs Kommen. So, aber nun gehen wir es an. Wie immer gibt es ein bisschen einen Input von Seiten unseres Gastes und dann gehen wir in die Diskussion. Herr Burtscher-Schaden, feuerfrei, danke fürs Kommen.
Ja, auch danke fürs Kommen, danke für Interesse, danke für die netten Worte. Wie haben Sie gesagt, profunder Wissenschaftler? Ich selber sehe mich jetzt nicht so. Ich bin schon zu lange für eine Umweltschutzorganisation tätig, als dass ich jetzt wissenschaftlich wirklich am Laufenden wäre. Aber es hilft mir natürlich auch meine Ausbildung bei der Arbeit. Und was ist meine Arbeit? Als Biochemiker, Umweltchemiker habe ich mich vor allem mit den Auswirkungen von Chemikalien in den letzten 15 Jahren für Global 2000 beschäftigt. Auswirkungen von Chemikalien auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit. Und dabei waren Pestizide immer ein besonderer Schwerpunkt. Was ich nie gedacht hätte, ist, dass ich jemals ein Buch schreiben würde. Und was ich noch weniger gedacht hätte, dass ich ein Buch über ein einziges Pestizid schreiben würde. Weil mir immer klar war, die Problematik von all diesen Chemikalien sind nicht jetzt dieses eine, obwohl man es dann immer glaubt, wenn man einen Test macht und dann findet man bromierte Flammschutzmittel in der Matratze oder man findet Bisphenol A im Babyschnuller, dann sieht man einmal die Dramatik, die hinter diesem einen Stoff ist, aber in Wirklichkeit ist, und das ist meine Überzeugung aus meiner Arbeit heraus, das, was wir in den Griff kriegen sollten als Gesellschaft, ist die Summe der Chemikalien. Das heißt, wir müssen einfach einen besseren Umgang finden, eine bessere Vorgehensweise, um zu entscheiden, wo ist der Schaden größer als der Nutzen. Ja? Und es gibt viele Chemikalien, die ein Segen waren für die Menschheit. Ja? Der ganze Fortschritt, also das, was wir da sind, dieser Tisch, das Buch, all das wird es nicht geben ohne das, was die chemische Industrie im letzten Jahrhundert zu Wege gebracht hat. Die nächste Herausforderung ist aber eben hier einen besseren Filter zu kriegen. Und warum habe ich dann trotzdem jetzt ein Buch über eine einzige Chemikalie geschrieben? Das hat schon einen Grund, und zwar hat das oder um es ganz kurz zu sagen, der Grund ist, die Akte Glyphosat, der Fall Glyphosat ist beispielhaft für ein Versagen derzeitig unserer Gesellschaft, aber oder besser gesagt unseres Zulassungssystems, auch unserer Politik, ja, bei der Regulierung dieser Chemikalien. Und das ist eben offensichtlich geworden, weil, wie Sie, denke ich, alle wissen, durch einen Zufall zwei Dinge zur gleichen Zeit passiert sind. Die Europäische Union hat die Aufgabe gehabt, Glyphosat neu zu bewerten, um zu entscheiden, wird das jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre wieder in Europa zugelassen. Und gleichzeitig hat aber, und das ist noch nie davor, also vorkommen, dieses Zusammenspiel, die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation beschlossen, Glyphosat in ihr Untersuchungsprogramm aufzunehmen. Also auch ein sehr seltener Fall, dass Pestizide untersucht werden von der WHO Krebsforschungsagentur. Und jetzt war es so, Glyphosat, und das war mir bekannt, galt oder war im Verdacht, krebserregend zu sein. Aber eher niederschwellig und nie so stark in der Diskussion hier in Europa. In Südamerika, wo der Einsatz größer ist, darf ich ein bisschen, stört Sie das, wenn ich ein bisschen fächere? In Südamerika, wo der Einsatz umfangreich ist, da wird auch berichtet über starke Zunahme von Krebs. Allerdings ist es dort so, dass es keine epidemiologischen Studien gibt. Jetzt war es aber so, dass die europäische Behörde, und hier war es das Deutsche Bundesinstitut, sich Glyphosat angeschaut hat, und viele haben jetzt erwartet, wir haben ein neues Pestizidgesetz und da könnte jetzt vielleicht was anderes rauskommen als bei der ersten Bewertung vor 10 Jahren. Tatsächlich ist das BfR 2014 im Frühjahr an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, Glyphosat ist nicht krebserregend, Glyphosat ist nicht genotoxisch, Glyphosat ist nicht fruchtschädigend. Das können wir bei all diesen Daten mit Sicherheit sagen, also fast wortwörtlich habe ich jetzt zitiert, und haben eine Wiederzulassung empfohlen. Das war im Jänner 2014. Und damals habe ich mir das auf der Presseaussendung der Behörde angeschaut und habe mich eben sehr gewundert, weil es ja doch ganz andere Daten gibt aus Südamerika und auch aus der wissenschaftlichen Literatur. Und wie kann man sich da so sicher sein, dass es genau anders ist? Und dann eben ein Jahr später kam die WHO, die Krebsforschungsagentur, und die hat dann gesagt, wir haben alle publizierten Studien angeschaut und auch ein paar Studien von den Herstellern, also auch Monsanto-Studien mit Mäusen und mit Ratten. Und auf Basis dieser Daten haben wir festgestellt, Glyphosat ist mit Sicherheit beim Tier krebserregend und wahrscheinlich auch beim Menschen. Mit Sicherheit beim Tier krebserregend, das heißt übersetzt ausreichende Beweise. Und genau diese Einstufung ausreichende Beweise hat die Europäische Union aber als Ausschlusskriterium für eine Zulassung genommen. Also das Europäische Pestizidgesetz wurde 2009 neu beschlossen. Ja, also gab sozusagen eine Gesetzesnovelle nach 7-jähriger Diskussion. Und in dieser Gesetzesnovelle hat es zwei sehr positive neue Ansätze gegeben. Das eine war, dass man wirklich gesagt hat, bei besonders gefährlichen Chemikalien, und da hat die Politik wirklich versucht, genau das Richtige zu machen, nämlich die Gesellschaft, die Menschen eben zu schützen vor solchen Chemikalien, die wirklich eine große Gefahr darstellen. Und besonders gefährliche sind solche, die krebserregend sind, solche, die die DNA schädigen und solche, die die Frucht, also den heranwachsenden Embryo schädigen. Und solche Stoffe werden einfach nicht mehr zugelassen und da genügt der Beweis beim Tierversuch. Da gibt es spezielle Studien, die nach OECD-Richtlinien gemacht werden. Das heißt, nachdem jetzt krebserregende Stoffe ohne Wenn und Aber von einer Zulassung ausgeschlossen werden, hat das, was die WHO Krebsforschungsagentur festgestellt hat, ganz klar zur Folge, wenn es stimmt, ja, also wenn die europäischen Behörden es bestätigen können, dass Glyphosat keine Zulassung mehr kriegt. Und das war die Situation im März 2015, also eine unglaublich spannende Situation für die wenigen Beobachter damals, die das halt genauer angeschaut haben. Es waren deswegen noch wenige Beobachter, weil obwohl das ein Erdbeben war, sage ich jetzt einmal, für die gesamten Zulassungsbehörden, die nämlich alle seit 20, 30 Jahren sagen, Glyphosat ist eben nicht krebserregend, nicht fruchtschädigend, nicht genotoxisch. Ja, das wird seit 1991 stetig wiederholt. Und jetzt auf einmal kommt sozusagen eine Behörde, die zumindest in dem Punkt krebserregend ganz klar widerspricht. Ja, das war ein absoluter Knall. Ja. Aber dieser Knall hat 3 Tage gebraucht, bis überhaupt mal eine Abmeldung in Österreich hatte. Also es hat gedauert. Aber dann ist es doch immer mehr Thema geworden. Ich selber bin auch nicht gleich drauf voll angesprungen. Ich habe mir es angeschaut, dann haben wir gedacht, da wird noch einiges kommen. Und richtig elektrisiert hat mich dann, lustigerweise, weil die Frage war, also damit komme ich dann eh schon bald zum Schluss, die Frage war ja, warum kann eine Behörde zum ganz gegenteiligen Ergebnis kommen, wie die WHO-Krebsforschungsagentur in einer so simplen Frage wie, ist ein bestimmter Stoff beim Tier, bei Maus, bei Ratte krebserregend? Weil aus der Veröffentlichung der WHO-Krebsforschungsagentur ist eines hervorgegangen. Die haben nämlich eine Studie aus dem Jahr 1983 als eine Schlüsselstudie herangezogen. Und sie haben gesagt, aufgrund von dieser Mausstudie, und das war eine Mausstudie von Monsanto, weil damals hat kein anderer Chemiekonzern Glyphosat gemacht, haben sie eben zusammen mit einer anderen Studie ausreichende Beweise für die krebserregende Wirkung beim Tier. So stand das in der Presseaussendung. Und sie haben geschrieben, diese Studie hat auch damals die US-Umweltbehörde dazu veranlasst, Glyphosat als möglicherweise bei Menschen krebserregend einzustufen. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich kenne auch niemanden, der das gewusst hat. Also Glyphosat war in den 80er Jahren bereits als möglicherweise krebserregend eingestuft durch die erste Behörde, die mit diesem Stoff zu tun hatte. Und die US-Umweltbehörde war wirklich damals weltweit führend. Also die haben die Standards vorgegeben. Und ja, das hat mich eben auch sehr gewundert. Und dann habe ich mich gefragt, wenn das eine Monsanto-Studie ist, dann hat natürlich unsere europäische Behörde diese Studie auch zur Bewertung gehabt. Wie können die sagen, keine Hinweise auf eine krebserregende Wirkung bei der Maus, wenn die ausreichende Beweise finden? Und die Antwort habe ich dann im Oktober 2015, also ein paar Monate später, im Fernsehen gesehen. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Ja? Also normalerweise erfahre ich es nicht übers Fernsehen, aber in diesem Fall war es tatsächlich so. Und der Hintergrund war, die EU-Kommission hat aufgrund dieser unschönen Divergenz, also der Ergebnisse, gesagt, okay, wir müssen jetzt die WHO-Einstufung, die WHO-Bewertung auch noch berücksichtigen. Damit wurde die deutsche Behörde, die für die EU die Bewertung gemacht hat, beauftragt, noch einmal ihren eigenen Bewertungsbericht aufzumachen und die Ergebnisse und Argumente der WHO-Krebsforschungsagentur zu bewerten und auch zu vergleichen mit ihren. Und das hat dazu geführt, dass ein sogenanntes Addendum entstanden ist. Das war ein 167 Seiten starkes Dokument. Und das war unter Verschluss. Das hat damals noch niemand gesehen, aber das wurde dann geleakt und landete bei einem deutschen Journalisten. Und dieser Journalist hat dann eben einen Bericht darüber gemacht. Und wie ich das gesehen habe, wäre ich fast vom Stuhl gefallen, ja. Weil in diesem Addendum hat die Behörde sehr genau erklärt, was der Grund war für den Unterschied. Ja. Die deutsche Behörde hat gesagt, es gibt von den 5 Mausstudien nur eine, die einen signifikanten Krebsbefund beschreibt. Ja. Und das Gesetz verlangt aber 2, um zu sagen, es sind ausreichende Beweise. Also 2 wirklich saubere, unabhängige Studien, die das sagen, und dann könnte man es als wahrscheinlich krebserregend, oder müsste es man eigentlich, wenn man den Gesetzeswortlaut liest, einstufen. Die Behörde hat dann argumentiert, es ist ein Non-Hodgkin, also ein Lymphom. Lymphome sind genau bei den Menschen auch auffällig geworden in den epidemiologischen Studien aus dem Jahr 2000, 2002. Also da kann man schon hellhörig werden, wenn dann die Mäuse genau den gleichen Krebs haben, wo man glaubt, ja, dass es bei Menschen den Zusammenhang geben könnte, aber gewisse Störfaktoren nicht ausschließen kann. Aber die Behörde hat dann argumentiert in ihrem Bericht, alle anderen Studien zeigen das nicht und somit ist das eigentlich ein Zufallsergebnis. Nachdem sie sich mit der IARC, also mit der WHO-Bewertung, auseinandergesetzt hat, hat sie festgestellt, ah ja, die WHO hat mit einem anderen statistischen Test ausgerechnet und deswegen sagt sie, signifikantes Ergebnis, wo wir gesagt haben, kein signifikantes Ergebnis. Aber der statistische Test, den die WHO angewertet hat, ist genau der, der in den OECD-Guidances vorgegeben ist. Ja, also die OECD-Guidances sagen, es gibt zwei sich ergänzende statistische Verfahren. Und wenn eines dieser beiden Verfahren positiv ist, dann ist der Versuch statistisch signifikant. Also Signifikanz in einem der beiden Verfahren ist ausreichend, um die Nullhypothese zu verwerfen, heißt das so schön, um den Versuch als signifikant anzuerkennen. Und die Behörde hat dann wirklich wortwörtlich hingeschrieben, wir haben ursprünglich auf die statistische Auswertung in den Studien der Hersteller vertraut. Das heißt, das, was Monsanto, Bayer und BASF ihnen gegeben haben, die haben immer nur den paarweisen Vergleich. Das ist dieser eine statistische Test, der nur in einem Fall ein positives Ergebnis ausgespuckt hat, angewendet. Was dazu kommt, diese Studien sind geheim. Also die Hersteller, die die Studien selber machen, mit denen sie beweisen, dass ihr Pestizid nicht krebserregend ist, dürfen diese Studien auch noch geheim halten. Deswegen konnte auch sonst niemand das wirklich überprüfen. Ja? Die Behörde musste zugeben, sie hat es nicht einmal angeschaut, ja? Sondern sie hat vertraut, dass diese Auswertung stimmt. Hat dann in diesem Addendum die Auswertung aber selber neu berechnet nach dem System der IARC und hat dann wirklich gesagt, ja, wenn wir uns die IARC-Kategorien anschauen, dann ist es conclusive, das heißt schlüssig, beweiskräftig, also die Einschätzung der IARC. Und die Einstufung in ausreichende Beweise ist absolut nachvollziehbar. Letztlich haben sie dann aber dennoch, also das Ergebnis war, dass am Ende anstatt einer statistisch signifikanten Studie oder Ergebnis alle fünf Studien statistisch signifikante Ergebnisse hatten, und zwar insgesamt acht. Das heißt, wir hatten das Ergebnis mit dem Lymphom, wo es bei Menschen eine Verdachtslage gibt, gleich in drei von fünf Studien bestätigt, wobei von den anderen zwei Studien eine völlig unbrauchbar war, weil das Lymphom dort nicht angeschaut wurde in den also histopathologisch, sondern nur da, wo Lymphknoten geschwollen waren, und das hat man dann auf die Gesamtmenge hochgerechnet, was völliger Unsinn ist, also gibt es keine Diskussion. Und bei der anderen weiß man nicht genau, was sie gemacht haben, die ist von der Nomenklatur nicht klar. Das heißt, wenn man es genau nimmt, hat man in 100%, also in 3 von 3 vertrauenswürdigen Krebsstudien Lymphome, wo man auch bei der Mehrzahl der epidemiologischen Studien beim Menschen eine Häufung von Non-Hodgkin-Lymphom hat bei den Menschen, die mit Glyphosat gearbeitet haben. Und zwar so in einer Größenordnung, also unkorrigiert zweifach. Wenn man es dann korrigiert, liegt man bei ungefähr zwischen 130, 140, 150%. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist doch ein erhöhtes Risiko. Und was wir auch haben, ist, wir haben bei vielen anderen Tumoren, bei Ratten und Mäusen auch eben, und zwar bei sehr, zum Teil sogar niedrigen Konzentrationen, Hodentumoren, Bauchspeicheldrüsentumoren, die auch eben wiederkehrend da waren. Also Hoden zwar nicht, aber Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, hormonassoziierte Gewebe. Ja, und in dieser Sendung, ja, die mich dann eben wirklich so, also die Sendung war gewisserweise vielleicht sogar das Schlüsselerlebnis für mich, das mich zu dem Buch geführt hat, haben es dann eben gezeigt, am Anfang war genau eine Studie, dann hat sich die Behörde das nochmal anschauen müssen, dann hat sie festgestellt, es sind 8 Studien statistisch signifikant. Am Schluss ist sie aber bei ihrer alten Schlussfolgerung geblieben. Also die Behörde hat gesagt, ja, wir haben zwar das falsch gerechnet, wir haben es jetzt neu gerechnet, aber wir bleiben bei unserer Schlussfolgerung, und das ist die Schlussfolgerung von Monsanto im Zulassungsantrag, Glyphosat hat kein krebserregendes Potenzial. Und das ist das, was mich dann eben dazu veranlasst hat, mich intensiv damit auseinanderzusetzen, mit welchen Argumenten macht das die Behörde. Und sie hat Argumente gebracht, nur die Argumente waren durch die Bank grobe Verletzungen von OECD, Vorgaben, Empfehlungen, ja, Vorgaben, OECD ist kein Gesetzgeber, ja, die können niemanden zwingen, aber da steht drin, wie es geht und es gibt keine Diskussion, dass man so machen muss. Und die haben einfach gegen diese Vorgaben durch die Bank verstoßen. Und das habe ich eben versucht dann in meinem Buch zu beschreiben, und zwar in einer Art und Weise, dass es jetzt nicht zu kompliziert zu Wissenschaft ist. Und habe eigentlich mir gedacht, ich könnte jetzt anfangen zum Schreiben, aber dann ist es losgegangen. Also dann ist auf einmal die Diskussion mit Glyphosat-Zulassung so schnell worden, dass ich eigentlich meine Arbeit als Global 2000 Umweltchemiker gemacht habe, was dann eben dazu geführt hat, dass wir einerseits mit Wissenschaftlern Kontakt gesucht haben, dass wir uns mit anderen Umweltorganisationen, Konsumentenschutzorganisationen auch in Europa zusammen dann haben. Wir haben dann auch eine Anzeige gemacht gegen Monsanto, weil sie also Monsanto ist der Einreicher des Zulassungsantrags. Der Zulassungsantrag kommt aber von einer großen Zahl von Firmen, ja, aber in behalf of Monsanto hat es geheißen. Insofern haben wir die Anzeige gegen Monsanto gerichtet, aber auch gegen das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, weil sie eben nicht einmal geschaut haben, ob die statistische Auswertung den OECD-Vorgaben und den ECHA-Leitlinien, also auch EU-Vorgaben entspricht, und später dann mit wirklich nicht, also statistisch, wissenschaftlich nicht akzeptablen Argumenten und Methoden signifikante Befunde sozusagen der Reihe nach vom Tisch gekehrt haben, ja, und gesagt haben, wir bleiben bei unserem Resultat. Und ja, es ist sehr viel passiert, eben mehr als ich jetzt in der Kürze erzählen kann, aber ich freue mich dann auf die Fragen von Ihnen. Am Ende dieses Prozesses ist rausgekommen, dass sich, obwohl es am Anfang so ausgeschaut hat, als wäre es eine gemahnte Wiesen für eine Wiederzulassung von Glyphosat, was alle gesagt haben, und alle Behörden haben letztlich diese Bewertung der deutschen Behörde bestätigt und gesagt, ja, wir sehen das ganz genauso. Am Ende auf politischer Ebene hat es dann diese Einheitlichkeit nicht mehr gegeben und so konnte sich keine qualifizierte Mehrheit bilden für eine Wiederzulassung, was dazu geführt hat, dass wir heute hier sitzen und immer noch nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht. Aber am 15. Dezember dieses Jahres werden wir es wahrscheinlich wissen, weil als Folge von der Unschlüssigkeit oder der man kann es auch Unfähigkeit nennen, der Mitgliedstaaten hier eine Entscheidung pro oder contra zu treffen, hat die Kommission gesagt, gut, wir verlängern es nochmal um 18 Monate. Das war jetzt nicht eine Zulassungsverlängerung, sondern nur eine Ausdehnung der alten Zulassung und keine Erneuerung. Und in dieser Zeit müssen wir herausfinden, was wir tun. Und da kam noch eine weitere Behörde ins Spiel. Und diese weitere Behörde hat, ja, ich habe es in meinem Buch auch als schwärzesten Tag in meiner beruflichen Laufbahn beschrieben, hat wirklich einstimmig gesagt, Glyphosat ist nicht krebserregend. Und das war eine Behörde, in die ich doch einiges an Vertrauen hatte, weil sie eine recht junge Behörde ist, 2006 gegründet, mit dem Auftrag eben unsere Gesundheit zu schützen, REACH, Europäisches Chemikaliengesetz. Also die sind da, um Umwelt und Gesundheit zu schützen, um gefahrenbasiert zu bewerten, also nach den gleichen Kriterien wie die WHO Krebsforschungsagentur. Sogar, also wirklich wortwörtlich im Gesetz steht das Gleiche drinnen. Also ausreichende Beweise für krebserregende Wirkung beim Tier ist in der IARC-Präambel, also in der Präambel von der WHO Krebsforschungsagentur, genau gleich definiert wie in der Verordnung, nach der diese Behörde arbeitet. Das heißt, eigentlich würde man glauben, wenn die höchste Instanz, die WHO Krebsforschungsagentur, weiß, was sie macht, dann kann doch eine europäische Behörde, die nach diesem Muster zu arbeiten hat, wo der Gesetzgeber gesagt hat, wir schreiben sogar ab und übernehmen die Kriterien, doch nicht zum gegenteiligen Ergebnis kommen, ja? Und das Ergebnis Es gibt da drei Möglichkeiten beim Tierversuch. Auch ausreichende Beweise, begrenzte Beweise und eben keine Beweise, also nicht zuordnenbar. Ja? Und wie gesagt, unterste Stufe, keine Beweise, hat die Europäische Chemikalienagentur gesagt. Das war im März diesen Jahres. Und die WHO hat gesagt, ausreichende Beweise. Und ja, ich habe versucht, das zusammenzuführen in dem Buch, weil es hat auch eine europäische Bürgerinitiative gegeben, die erfolgreichste bis jetzt in der Geschichte der Europäischen Union, wo ich einer der Mitinitiatoren bin, die auch die Forderung hat, Stopp Glyphosat, also das ist auch der Titel, aber es geht in Wirklichkeit um mehr. Es geht nicht um dieses eine Pestizid, sondern es geht darum, dass wir ein System schaffen, wo wir eigentlich wir haben ja das beste Pestizidgesetz der Welt in Europa. Also ich habe ein ganzes Kapitel danach genannt. Zwar mit diesem Ansatz eben krebserregende Stoffe gefahrenbasiert zu verbieten, hat Europa wirklich einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Und letztlich scheitern wir aber daran, dass die Behörden derzeit, ich weiß noch nicht, ob es die politische Hintergrundlage ist, die dafür verantwortlich ist, da kann man dann drüber diskutieren und auch spekulieren, aber wir schaffen es nicht, sozusagen den Willen des Gesetzgebers aus dem Jahr 2009 auch umzusetzen. Und mitverantwortlich dafür, dass das so leicht geht, ja, denn die gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen zu umschiffen oder die ganz klaren No-Gos, die dieser Wirkstoff aufgrund seines toxikologischen Profils hat, zu umgehen, liegt ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern eigentlich zu ganz stark an unserem Zulassungssystem, das seinen Ursprung in den 70er Jahren hat. Das heißt, Studien werden von der Industrie beauftragt, bezahlt, werden geheim gehalten, werden dann interpretiert auch noch, ja, und dann der Behörde übergeben. Und wenn es dann auch noch eine Behörde gibt, die sich nicht einmal dafür interessiert, ob die Studien, und zwar die allerwichtigsten Studien, die Behörde sagt immer, wir haben 900 Studien angeschaut, publizierte, und nochmal über 1000 regulatorische Studien. Was nützt mir das, wenn sie es nur abschreiben? Ja, also wenn sie wirklich nur die Zusammenfassungen der Studien, die Monsanto ihnen geschrieben hat, übernehmen. Ja, und das klingt jetzt alles ein bisschen frei erfunden, aber ich habe es ziemlich gut dokumentiert und es wird, denke ich, nächste Woche auch noch etwas durch die europäischen Medien gehen dazu. Das ist leider so, wie unser System derzeit funktioniert. Der Fall Glyphosat hat gezeigt, dass es so nicht funktionieren kann, wenn man Umwelt und Gesundheit schützen möchte. Und deswegen müssen wir es ändern. Und um es zu ändern, brauchen wir sozusagen die es betrifft. Und das sind die Menschen. Ja? Für uns, für Sie und für mich hat der Gesetzgeber 2009 das Pestizidgesetz reformiert und verbessert. Und wenn wir aber nicht wissen, was da gerade passiert und was da abgeht, dann wird sozusagen diese Sache zwischen Behörde und Industrie ausgemacht. Und genau das gilt es eben zu verhindern. Und das war, glaube ich, eine Hauptmotivation für mich, ein Buch zu schreiben. Und ich habe versucht, dieses Buch, ja, eigentlich war mein Anliegen, es so zu schreiben, dass man es dann auch gern liest. Ja. Aber ob mir das gelungen ist, sehen, ja.
Schauen wir mal. Darf ich eine Anschlussfrage stellen, bevor wir in die Diskussion gehen? Nämlich, wovon reden wir jetzt wirklich, wenn Glyphosat so und so viele Krebsfälle dokumentiert, auch beim Menschen? Und Sie sagen, wir haben dann eine Risikoerhöhung auf 150% in etwa. Dann muss man mal sagen, um wie viele Menschen geht es hier? Wie viele von diesen Non-Hodgkins-Lymphomen verzeichnet man denn auf 100.000 Einwohner? Mhm. Im Durchschnitt, wie viele Todesfälle oder Erkrankungen verzeichnet man bei Leuten, die mit Glyphosat arbeiten?
Also die Studien, aus denen sich diese Risikoerhöhung errechnet, sind gemacht worden in Kanada, USA und Schweden. Und das in einer Zeit, als der Glyphosat-Einsatz deutlich geringer war als heute. Nämlich 2002, 1999. Das heißt, die eigentliche Exposition war in den 90er Jahren. da hat es erst angefangen. Mhm. Ich weiß nicht und ich verstehe auch nicht, dass wir keine spätere Studie haben, weil die Exposition größer geworden ist und natürlich in den Ländern wie Argentinien, wo Glyphosat massiv eingesetzt wird im Zusammenhang mit dem Anbau von Gensoja, da sind die Belastungen 10-mal so hoch, weil auch die Quadratmeter, Quadratkilometer, also Hektar Einsatzmenge so viel höher ist. Die Frage jetzt zu beantworten, dass die Zahl, also wie viel Non-Hodgkin-Lymphom-Erkrankungen man pro Jahr in Österreich hätte, ja, aufgrund von Glyphosat, ist schwer zu beantworten. Der Professor Greiser, der Epidemiologe, mit dem ich da auch zusammengearbeitet habe, hat es versucht für Deutschland, hat gesagt, die Datenlage ist nicht da. Aber die Zahl ist nicht so wahnsinnig groß. Ja? Ja. Das sind vielleicht 100 Leute, vielleicht 200, vielleicht 500, die man sich aus dem heraus rechnet. Da habe ich aber sozusagen nur drinnen eben relativ geringe Exposition und das, der Vergleich von Anwendern, die jetzt einmal oder zweimal im Jahr damit arbeiten, zu Nicht-Anwendern. Was man nicht drinnen hat, ist die Belastung, weil da gibt es keine Kontrollgruppe dafür, die wir alle im Körper haben. Und Glyphosat wird, also da gab es eine Untersuchung 2016 in Deutschland, da haben 99,7% Glyphosat im Harn ausgeschieden. Natürlich in geringen Mengen, aber das zeigt, wir haben es immer in der Niere. Übrigens in dem Organ, wo zum ersten Mal Krebs aufgetreten ist in der Mausstudie und wo dann die erste US-Krebseinstufung da war. Also dann haben eben viele andere Krebsarten. Das heißt, und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen der Chris Wild, der Chef der WHO-Krebsforschungsagentur, wirklich gesagt hat in einem Interview, er findet, es wäre ein Risiko, wenn man die Bewertung der WHO-Krebsforschungsagentur zu Glyphosat angesichts der Verbreitung nicht ernst nehmen würde. Er hat nicht gesagt, Europa muss es verbieten.
Wir können es also nicht so sehr an konkreten Zahlen festmachen, sondern es
sieht also nachdem der Professor Greiser versucht hat, wirklich, also er hat es versucht, eine Analyse für Deutschland zu machen, hat dann danach gesagt, er kann es nicht. Er wollte es sogar publizieren. Derzeit arbeitet er an einer epidemiologischen Studie und er ist ein Epidemiologe. Nachdem er sagt, er kann diese Zahl nicht liefern, traue ich mich schon gar nicht.
Okay.
Aber ich glaube, die Zahl ist nicht so groß, rein von Glyphosat und Non-Hodgkin-Lymphom, wenn man sich anschaut, welche anderen Krebsarten da noch eine Rolle spielen könnten, die viel häufiger sind, ist mit einer Dunkelziffer zu rechnen, aber da ist man dann halt vom spekulativen Gebiet unterwegs.
Aber die Einstufung als möglicherweise krebserregend. Das haben ja viele andere Dinge auch.
Chemikalien. Wahrscheinlich
krebserregend. Krebserregend. Sind die Autoabgase ja auch, nicht?
Ja, es ist auch rotes Fleisch von der WHO-Krebsforschungsagentur als wahrscheinlich krebserregend eingestuft worden. Das ist ein Lieblingsargument von der Pestizidindustrie gegen das Glyphosatverbot. Die sagen, naja, dann verbietet es gleich mal Fleisch. Ja. Auch das Sonnenlicht und die Erdstrahlung ist nicht einmal nur wahrscheinlich krebserregend, sondern ist sicher krebserregend. Ja. Das wissen wir. Also Sonnenlicht ist hat die Fähigkeit, Krebs zu erzeugen und ist der häufigste Grund. Nur, wir haben eine Zunahme zum Beispiel bei Krebs bei Kindern. Krebs ist die häufigste Todesursache in Österreich von den 30- bis 70-Jährigen. Und das muss eben nicht so sein. Und ganz viele Krebsarten sind im Steigen. Und das hat mit Umweltfaktoren zu tun. Und wenn wir das eben nicht wollen, und das hat eben der Gesetzgeber erkannt, dann muss man was tun, um eben diese Einflüsse, die man vermeiden kann,
also jeden rauszukriegen. Einzelnen Einfluss nämlich herauszukriegen.
Nicht? Ja.
Also Glyphosat und Rauchen weg.
Und Rauchen weg und
bessere und, Abgasreinigung
und auch, so weiter. Auch die Lebensmittelindustrie hat dazugelernt. Also ich bin überzeugt davon, dass Fleisch für unsere Vorfahren, ja, wenn man zurückgeht in die Steinzeit, deutlich krebserregender war, sofern sie Fleisch gekriegt haben. Wenn sie es nämlich einfach in die Feuerstelle reingehalten haben, weil was ist krebserregend? Das, was eben
an Krieg.
Der Ruß, der entsteht, polyaromatische Kohlenwasserstoffe, ja, also all das, was durch Verbrennungsreaktionen entsteht, ja, dann Pökelsalze, also die Verarbeitung, bei Wurstwaren erzeugt Nitrosamine im Verdauungstrakt, je nachdem, und ist auch sozusagen, kann auch zum erhöhten Krebsrisiko führen. Aber da hat man gelernt und hat auch die Produkte sicherer gemacht. Also ich bin sicher, Fleisch ist weniger krebserregend heute, als es noch vor 100 Jahren war. Pestizide hat es vor 100 Jahren auch schon gegeben, die waren damals auch schon krebserregend. Das waren Arsenverbindungen, Bleiverbindungen. Die sind wir zum Glück los, ja. Aber wir sollten eben auch solche Stoffe wie Glyphosat und noch gefährlichere, die derzeit auch im Umlauf sind, auch loswerden, wenn wir wollen, dass wir halt ein gesünderes Leben für uns und für unsere Kinder kriegen. Ja?
Alles klar, okay. Herzlichen Dank einmal für die Einführung, die sehr umfassende und tiefgehende. Jetzt sind Sie dran, Damen und Herren. Bitte um Ihre Fragen. Wer bricht das Eis? Gleich in der ersten Reihe. So, bitte um Ihre Frage.
Eingeschaltet?
Ja, ja.
Sie haben das schon angesprochen, die Kraftfahrzeugindustrie und so weiter, das sind ja erstaunliche Parallelen.
Nein, bitte halten Sie es gerade zum Mund.
Da das geht. Sind erstaunliche Parallelen zwischen diesem Dieselskandal und diesem Skandal da mit Glyphosat. Bayer in Deutschland will Monsanto kaufen. Monsanto stellt enorme genmanipulierte Samen her, die meistens auch Hybride dann noch sind. Und gleichzeitig werden sie resistent gegen Glyphosat gemacht und damit können noch mehr Glyphosate dann auf die Felder aufgebracht werden. Ja. Und das sind so Sachen, die teilweise, wie beim Dieselskandal, die deutsche Zertifizierung oder Risikobewertungsagentur, die glauben einfach die Sachen, die von den Firmen gemeldet werden, und so war das, es wurden keine eigenen Untersuchungen bei den Diesel gemacht und so weiter. Also das Problem ist viel weiter, als man da nur mit dem Glyphosat.
Ja, bitte Sie um Ihre Frage.
Ja, was kann man jetzt dagegen machen? Ja, ich habe okay. Einige Male schon unterschrieben bei den diversen Attac und Kampakt und was weiß ich, wie die alle heißen. Sind wir machtlos?
Gut. Was dagegen machen, ist die Frage. Eine kurze Frage, die man gelassen ausspricht, aber wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten ist. Bitte.
Also diese Parallele zu dem Dieselskandal, auf die wäre ich öfters angesprochen. Was kann man dagegen machen? Also ich glaube, man kann eh immer nur dran arbeiten. Ja? Also ich bin ein Berufsoptimist, ich muss das auch sein. Ich sehe jetzt, es wird ich glaube am 11. Oktober ist das im Europaparlament, auch aufgrund unserer Arbeit, ein Hearing, wo es um Betrugsvorwürfe und Betrugsverdacht rund um die Zulassung von Glyphosat in den USA und Europa gibt. Also da sind ja auch Gerichtsakten in den USA der Öffentlichkeit bekannt geworden. Und da werden auch Fragen, kritische Fragen gestellt an den Kommissar für die Gesundheit, der da zuständig ist, von den Europaparlamentariern. Vielleicht wird es einen Untersuchungsausschuss geben im Parlament. Also es
Sie haben gesagt, Sie haben ja Monsanto angezeigt.
Ja.
Stand der Dinge?
Stand der Dinge ist, es gab was, aber jetzt ist wieder tote Hose. Also wir haben die Anzeige in Deutschland gemacht, da hat es einmal 4 Monate gebraucht, bis sie uns gesagt haben, sie sind nicht zuständig in Berlin, und haben es nach Düsseldorf weitergeleitet. Und in Düsseldorf war es dann nochmal ein paar Monate, und dann haben sie dann gesagt, es gibt nicht ausreichenden Anfangsverdacht. Wieder warten haben wir aber bei unserer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien. Also die Anzeige habe ich gemacht, nachdem unser Anwalt mir einerseits gesagt hat, er findet das absolut berechtigt, ja, er hat die Fakten gekannt und er findet es juristisch nachvollziehbar. Er glaubt aber nicht, ja, und ich soll mir jetzt da keine Illusionen machen, nicht sehr traurig sein, wenn nichts passiert, weil die Staatsanwaltschaften sind ohnehin, die kann man oft mit dem Abarbeiten von den ganzen Akten nicht nach. Das ist ja politisch sehr heikle Sache, viel gewinnen kannst du wahrscheinlich auch nicht. Und es ist total ungewöhnlich, ja. Also, das ist das Thema. Das heißt, das Wahrscheinlichste, was passiert ist, Stempel rauf, nicht zuständig, ja. Und er hat gesagt, das kannst du so leicht begründen. Zu unserer großen Überraschung, ja, wir haben die Anzeige am 2., also das war dann eine sehr hektische Geschichte, weil die EU-Kommission auf einmal aufs Tempo gegangen ist und alles vorverlegt hat. Jetzt mussten wir mit dieser Anzeige ganz schnell da sein. Und ich habe eigentlich noch ganz eine andere Arbeit gehabt. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Anzeige am 2. März 2016 rausgebracht mit einer Pressekonferenz. Also es ging mir auch ganz stark darum, zu zeigen, dass das, was hier passiert ist, die Bewertung wirklich nicht in Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ist. Ja? Und eine Sachverhaltsdarstellung, wo wir das ganz klar aufgliedern, schien mir einfach auch ein passendes Instrument, um das zu kommunizieren. Ja, dass wir das wirklich sehr, sehr ernst meinen. Am 2. haben wir sie eingebracht und an dem gleichen Tag, und das war nur eine Woche später, nachdem die Entscheidung nicht zustande kommen konnte, das war der 8. März, habe ich die E-Mail vom Josef Unterweger, unserem Anwalt, gekriegt, dass die Staatsanwaltschaft Wien Ermittlungen gegen Monsanto eingeleitet hat. Ja? Und das war ja wirklich ein Tag, da haben wir einerseits das, was alle geglaubt haben, die Zulassung, Marti Wiesen kommt sicher, weil alle Behörden gesagt haben, ja, grünes Licht, ja, ist nicht gekommen und Ermittlungen gegen Monsanto und auch gegen das Bundesinstitut. Wir haben sogar Akteneinsicht gekriegt, aber ein, zwei Monate später, als dann wirklich, also hat der Monsanto sozusagen selber sich eingebracht, hat eine Gegendarstellung, beziehungsweise wurde aufgefordert, eine Gegendarstellung zu bringen. Und hat gegen die Akteneinsicht Beschwerde eingelegt, ja, die aber in der Aarhus-Konvention, die Österreich unterzeichnet hat, an sich, zumindest laut Auffassung von unserem Anwalt, uns zusteht. Ja. Nichtsdestotrotz.
Also man kennt wurde sie bereits im Vorfeld sie, juristisch,
aber ja, wo steht man jetzt? Sie wurde uns verweigert dann, die Akten also zurückgenommen von der Staatsanwaltschaft und von da an war es nicht mehr so freundlich. Und dann im Herbst sind wir dann informiert worden, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Also es wurde ermittelt und ich meine, ich habe immer noch hohen Respekt vor dieser Staatsanwältin, dass sie es einmal gemacht hat. Aber ich weiß auch nicht genau, warum die Ermittlungen eingestellt worden sind. Wir haben da nochmal, also es ist noch nicht ganz fertig, weil wir der Meinung sind, die Akteneinsicht hätte uns müssen gewährt werden. Aber dass das gut ist, und das habe ich auch versucht in dem Buch, in der Hoffnung, dass es von irgendwelchen Leuten in anderen europäischen Ländern gelesen wird, jedes europäische Land, in jedem Land kann eine Anzeige erstattet werden gegen die Behörden, die unter Missachtung der europäischen Gesetze empfehlen, ein krebserregendes Pestizid zuzulassen. Weil jedes Land sozusagen Tatort ist, weil wenn eine Zulassung kommt und das Pestizid Krebs verursacht, dann ist das auch Schaden an Leib und Leben.
Okay, das ist eine Möglichkeit, die haben Institutionen oder.
Aber das beantwortet vielleicht ein bisschen.
Global 2000, oder?
Genau, nicht Einzelpersonen.
Also ja, ich will jetzt, Einzelpersonen. Aber die Frage war natürlich, was kann man als Einzelperson tun? Und ich glaube, da sind wir vorhin ein bisschen stecken geblieben. Also vielleicht ein, zwei Punkte, wenn Sie kurz anführen und dann schauen wir weiter in der Reihe.
Okay, danke. Was kann man als Einzelperson tun? Nicht kaufen natürlich. Ich glaube, unterstützen von Organisationen, die sich einsetzen, ist immer gut. Also es hilft einfach, wenn eine große Zahl von Menschen bei der Europäischen Bürgerinitiative, und das war der Fall, 1,3 Millionen in Rekordzeit haben gegen Glyphosat und für eine Reform des Zulassungssystems unterschrieben. Das hilft. Ja. Was auch immer, jetzt abgesehen von Glyphosat, gut ist, ist selber ein Brief, ein Mail an den Supermarkt, wenn da was ist, oder an den Politiker, an den Bürgermeister zu schicken, das löst ganz viel auf aus, das glaubt man gar nicht. Ja. Ich habe das mitgekriegt wirklich von Billa, als wir mal 2002, da habe ich gerade angefangen, bei Global 2000 einen Pestizidtest gemacht haben, haben doch einige Leute, aber es waren vielleicht 50 E-Mails, die damals an den Supermarkt gegangen sind, das hat den so unter Druck gesetzt. dass er wirklich seine gesamte Einkaufspolitik hinterfragt hat und in Teilen auch geändert hat, ja, weil das macht Eindruck, ja, dass Kunden sich wehren oder melden. Also man unterschätzt eigentlich da die Macht, die man hat.
Lästig sein. Bitte, nächste Frage.
Vor ein paar Wochen hat ein Kollege von Ihnen, Wirtschaftsredakteur Lena, einen Artikel geschrieben über den Einsatz von Glyphosat und hat dafür eine Lanze gebrochen, weil die Landwirtschaft einfach ohne Glyphosat nicht auskommt. Das war die Konsequenz daraus. Ja. Gibt es da wirklich kein anderes Mittel als Glyphosat einzusetzen? Noch dazu, ich habe heute nachgelesen im Internet und habe bei AGES nachgelesen. Die haben überhaupt keine Bedenken. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt dieser Artikel ist, ja? Aber man sieht, wie widersprüchlich das Ganze ist. Und wenn ich Ihren Vortrag jetzt richtig verstanden habe, dann ist es auch so, dass Studien, wenn ich den Ansatz, so wie bei der Statistik, wenn ich den Ansatz richtig wähle, dann kommt auch das gewünschte Ergebnis heraus. Aber meine Frage grundsätzlich, wie kann man es ersetzen?
Ja. Ich möchte nur dazu sagen, dass auch in den Medien man oft nicht einer Meinung ist. Also ich vertrete nicht die Meinung meines Kollegen von der Wirtschaftsredaktion, aber wir haben uns heute in der Früh über genau diese Veranstaltung unterhalten und wir kommen eben zu unterschiedlichen Sichtweisen. Ja? That's life. Aber bitte.
Ich bin das heute auch schon mal gefragt worden. Es ist nicht mein Spezialgebiet jetzt, Pflanzenschutz, ja, und was es da alles gibt. Aber das Argument, wenn ich dies, also, und ich habe viel mit Pestiziden und mit Landwirten gearbeitet im Rahmen eines Pestizidreduktionsprogramms, und immer wenn es geheißen hat, dieses Pestizid gibt's nicht mehr, hat man den Eindruck gekriegt, das würde jetzt die ganze Landwirtschaft zusammenbrechen wegen dem einen Pestizid. Im Fall vom Glyphosat haben wir es natürlich mit dem meist eingesetzten Pestizid zu tun, und da ist es glaube ich schon, dass ich die Produktionsweise entsprechend anpassen muss. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten als chemische, um einen Acker unkrautfrei zu machen, beziehungsweise um die Nährstoffkonkurrenz durch Beikräuter in einem akzeptablen Maß zu halten. Also die Biolandwirtschaft kann das schon seit langem. Und es, wenn man jetzt unseren Landwirtschaftsminister, wobei ich mich immer gewundert habe, wenn er das gesagt hat, der sagt, wir brauchen in Österreich Glyphosat überhaupt nicht. Also das ist mehrfach von ihm so kommuniziert worden gegenüber Medien. Ich weiß, dass es die Landwirtschaftskammer nicht so sieht. Und viele Landwirte, die ich gerne sehe, ist auch nicht so. Aber vielleicht noch was. Es hat einen Bericht gegeben im Auftrag des Deutschen Landwirtschaftsministeriums, das Julius-Kühn-Institut, also ist dem Deutschen Landwirtschaftsministerium unterstellt. Die haben, glaube ich, 2015 nach der ARC-Einstufung wirklich eine Erhebung gemacht, was würde sich ändern. Und die haben wirklich geschrieben, dass wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für die Mehrzahl der Kulturen eigentlich kaum ein Unterschied besteht. Für manche oder nicht wenige, sogar mit alternativen Produktionsmethoden es sogar billiger werden könnte. Aber es gibt einzelne Kulturen, wo es tatsächlich ein Problem ist, zum Beispiel Zuckerrübe. Also Zuckerrübe dürfte anscheinend so problematisch sein, mit Alternativen, ja, zu arbeiten, weil man auch große Flächen hat, ja, dass wahrscheinlich die Produktion insgesamt teurer wird. Und es gibt auch wenig Bio, also Biozucker ist teuer. Also,
Mikrofon.
Ja.
Über das reden wir wahrscheinlich noch. Ihre Frage bitte.
Ich kann mir die Frage zum Glyphosat.
Bitte laut ins Mikro.
Glyphosat. In welcher Zeit baut sich das Glyphosat ab? Meine Frage ist also folgende dazu zusätzlich. Dieses Glyphosat haben wir in den Früchten drinnen, in die Karotten.
Im Bier? Ganz arg.
In den Karotten oder in die ganzen Früchte. Und nun werden also die Karotten oder die roten Rüben werden ja ausgepresst und die Maische, die wird dann kompostiert. und ist dann noch, da ist immer noch Glyphosat drinnen. Und dieser Kompost geht dann in den biologischen Landbau. Mhm. Haben wir dann in den biologischen, in den Bioprodukten auch das Glyphosat drinnen? Glyphosat.
Ich glaube nicht, dass es über diesen Weg in Bioprodukte kommt. Grundsätzlich ist, vielleicht, Glyphosat ist eines von den Pestiziden, die man normalerweise nicht findet, wenn man routinemäßig untersucht auf Pestizidrückstände, weil es analytisch eine andere Methode braucht. Ja? Das macht es einmal schwer, da wirklich auf solide Daten zurückzugreifen. Aber ich habe festgestellt, bei den wenigen Untersuchungen, wo ich tatsächlich speziell auf Glyphosat untersuchen habe lassen, man findet es oft in Produkten, wo man es nicht erwartet. Die Konzentrationen sind aber relativ eher im geringen Bereich. Wenn ich es jetzt vergleiche mit Rückständen von Fungiziden und von Insektiziden, die man einfach in normalen Lebensmitteln findet. Insofern wundert es mich dann wiederum, dass wir alles im Körper haben. Ja? Jetzt ist es aber auch ein Mittel, das auf 100.000 Hektar jedes Jahr ausgebracht wird, mehrfach. Ja? Das heißt, das wird in die Luft gesprayt. Ja? Also das ist wirklich möglicherweise auch ein Verbreitungsmechanismus, der dazu beiträgt, dass wir es alle im Körper haben. Aber der Wirkstoff ist zum Beispiel, also nach meinem Wissen jetzt nicht besonders persistent. Ja? Also er wurde als ganz schnell abbaubar, da ist bald nur noch CO2 und Wasser da, so wurde er verkauft. Ja? Das war der Werbeschmäh. Zumindest wurde das suggeriert von Monsanto, auch das biologisch abbaubar, damit wurde geworben. Nach meinen Informationen. Das stimmt nicht. Also Glyphosat bleibt in der Erde. Glyphosat wird, je länger man es einsetzt, umso schwerer wird es abgebaut, weil es nämlich auf die Bakterien, haben den gleichen biochemischen Stoffwechselmechanismus wie die Pflanzen, der von Glyphosat angegriffen wird. Deswegen wirkt es eben nicht nur auf Pflanzen selektiv, wie es immer geheißen hat, sondern eben auf Bakterien, was ein Problem ist für Darmbakterien etc., aber auch für Bodenbakterien. Und da haben, glaube ich, Untersuchungen von der Universität Hohenheim, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig in Erinnerung, eben gezeigt, dass Böden nach dem ersten Jahr Glyphosat, nach dem zweiten Jahr Glyphosat noch unauffällig sind, aber je länger man es einsetzt, verändert sich sehr stark auch das Bodenleben, ja, weil sich die Bakterienzusammensetzung verschiebt.
Okay, danke. Bitte sehr, und dann kommen Sie dran.
Ja. Ich habe eine Frage bezüglich der Studien. Wenn nur eine von 8 Studien zeigt, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist, warum soll das dann signifikant sein? Weil die Mehrheit zeigt im Prinzip, dass es nicht krebserregend ist. Und warum wiederholt man die Studie denn nicht einfach auf einem unabhängigen Institut von der WHO? Oder?
Ja. Also die Signifikanz bezieht sich immer nur auf eine Studie. Also ich habe jetzt eine Mausstudie und habe ein Ergebnis für verschiedene Tumoren, verschiedene Ergebnisse, und dann wird angeschaut, ob da ein Ergebnis signifikant ist. Das ergibt sich aus dem Kurvenverlauf. Ja? Wenn die Kurve steigt mit zunehmender Dosis und die Steigung entsprechend groß ist, man gibt das in diese Rechnung ein, in diese 2 statistische Tests, dann ist am Schluss das Ergebnis, der Test ist signifikant oder nicht. Und Sie sagen zu Recht, wenn ich jetzt 8 Studien hätte und ich habe nur einmal einen signifikanten, dann würde ich mich jetzt da auch nicht ins Zeug legen und sagen, der Stoff muss weg, der ist krebserregend. Ja? Und auch das Gesetz würde es in dem Fall nicht vorgeben. Aber es war ja nur so, dass von nicht 8, sondern von 5 Mausstudien, die es heute gibt, also die heute bekannt sind, waren alle 5 haben positive, signifikante Ergebnisse gebracht. Das Problem war, dass die erste Behörde, die das angeschaut hat, also nicht die erste, sondern die im Auftrag von der Europäischen Union das angeschaut hat, das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, von 8 tatsächlichen signifikanten Befunden, die die Behörde später eingeräumt hat, 7 übersehen hat, ja, weil sie sich auf die Auswertungen der Hersteller verlassen hat. Und das hat sie auch wortwörtlich dann so reinschreiben müssen. Das war der Punkt.
Okay, bitte sehr.
Grundprobe Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Vielleicht ein paar Dinge zur Klarstellung. Das meistverwendete Pestizid ist Kupfer in Österreich. Nicht? Also von der Wirkstoffmenge, das ist letztendlich so. Also das sagt auch die Wirkstoffstatistik des grünen Berichtes so. Weil es ein paar Mal angesprochen wurde, wir könnten auf Glyphosat nicht verzichten. Ich mache jetzt auch gar kein Plädoyer für Glyphosat. Es ist angesprochen worden Zuckerrübe und zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist Sojabohne. Wir behandeln ja hier nicht die Kulturpflanzen, das können wir ja gar nicht, weil unsere Pflanzen sind ja nicht Roundup-resistent. Was wir machen, und das ist, glaube ich, schon, das sollte man ein bisschen mitbedenken, ich muss das ganz kurz erklären, nach der Ernte, zum Beispiel die Getreideernte, werden bei uns Kulturen angebaut zur Begrünung des Bodens. Das bleibt über den Winter bestehen. Das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Strategie gewesen in Richtung Erosionsschutz. Wenn man jetzt, und üblicherweise frieren diese Kulturen dann über den Winter ab und dann hat man diesen abgestorbenen Pflanzenmulch im Frühjahr stehen, der den Boden erhält, der erosionsvorbeugend ist und so weiter. Jetzt wird dann in diesen großteils abgestorbenen Mulch wird meistens ohne wendende Bodenbearbeitung dann die Kulturpflanze, die neue Kultur, sprich Zuckerrübe, hineingebaut. Und hier verwendet man vor der Saat noch der Zuckerrübe, verwendet man Glyphosat, um die noch übrig gebliebene Vegetation dann abzuwelken, um aber letztendlich diesen Pflanzenmulch, diese Bodenbedeckung und letztendlich diese Erosionsschutzwirkung zu erhalten. Selbstverständlich kann ich das ich kann Zuckerrübe natürlich ohne Glyphosat machen, wenn ich einfach diese Begrünung nicht mache, wenn ich im Herbst pflüge, unter Anführungszeichen sauberen Tisch mache, einfach das Unkraut eben mechanisch wegarbeite, aber dann habe ich eben diesen Effekt des Erosionsschutzes nicht. Und das muss man ein bisschen schon in der Diskussion mit abwägen. Also dieser Erosionsschutz, das ist schon eine sehr gescheite Geschichte gewesen und man braucht hier eben exemplarisch eigentlich das Glyphosat im Wesentlichen nur bei Sojabohne und Zuckerrübe. Bei Mais braucht man es bei dieser Technologie in Wirklichkeit nicht. Da schafft man es anders auch. Also so breit ist der Einsatz nicht. Und wie gesagt, Einsatz von Glyphosat in eine bestehende Kulturpflanze, der ist in Österreich sowieso, zum Beispiel Abwelken von erntereifen Getreidebeständen, ist mittlerweile längst verboten und keine gängige Praxis in Österreich.
Ist das auch, wenn wir schon Experten haben, auch in anderen Ländern verboten, von Ländern, von denen wir der solche Art abgewelkte, fertige Produkte, Glyphosat belastet, importieren?
Nein, ist es nicht. Und ich gehe auch davon aus, dass zum Beispiel diese Glyphosatwerte in Bier von Braugetreide durchaus natürlich aus importierten Braugerste oder Brauweizen kommen.
Mhm. Das heißt, wir müssen das einfach übernational betrachten, nicht?
Genau, also darum bin ich ja, also ich kenne dieses Argument natürlich mit Erosionsschutz etc. Und es ist ja nicht so, dass es nicht Gründe gibt, weswegen Glyphosat das weltweit meist eingesetzte, meist verkaufte chemisch-synthetische Pestizid geworden ist, ja, also zur Abgrenzung von Kupfer. Natürlich funktioniert's, ja. Natürlich hat's ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wir haben eben in Europa zum Glück ein Gesetz uns geschaffen, wo wir sagen, Pestizide als Stoffe, die wirklich in großer Menge in die Umwelt eingebracht werden, wo die Landwirte damit arbeiten, stark exponiert sind, wo es aber auch über die Lebensmittel wieder zu Menschen zurückkommt, dürfen nicht krebserregend sein. Und hier heißt es im Zweifel für den Menschen und nicht im Zweifel für das Pestizid. Das heißt, der Beweis wird auf der Ebene des Tierversuchs gemacht und man muss da nicht weitergehen. Und eben, wie gesagt, nachdem Glyphosat die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt, kann man jetzt sagen, wir wollen das Gesetz ändern. Es war alles ein Fehler. Wir wollen mehr Risiko und ein bisschen, also ja, Wirtschaft hat Vorrang. Oder man sagt, wir behalten das Gesetz, aber Gesetze zu ignorieren, um ein Mittel, weil es gewisse Vorteile hat, ja, für bestimmte spezielle Produktionsweisen, das ist nicht der Weg, den man gehen sollte. Ja. Und worüber jetzt wir diskutieren könnten, ist natürlich, erfüllt Glyphosat die Zulassungsvoraussetzungen. Ja. Aber nachdem wir einen gefahrenbasierten Ansatz haben, und die Beweislage sehr, sehr klar ist, ja, denke ich, ist das der falsche Weg, sich da drum herum zu schwindeln.
Okay, danke. Bitte die nächste Frage.
Ja. Und zwar, mein Anliegen wäre jetzt der Anwender. Es wird immer gesprochen von den Landwirten, ja, aber Großteil sind Anwender nicht, sondern die Gartler. Ne? Ich habe da einen kleinen Garten, da ist ein Löwenzahn. Löwenzahn muss raus. Ja? Entweder mit der Stechgabel oder Roundup. Ne? Oder die Gemeinden. Wie wollen die Gemeinden ihre ganzen Straßen freihalten von einem ganzen Unkraut, was umwächst? Ne? Das sind immense, immense Aufgaben für die Gemeinde. Und je nachher so Grünflächen, also die Randgrünstreifen freihalten müssen. Ich bin selber Landwirt. Ja? Ich habe da 5 bis 7 Hektar unter Zaun. Das heißt, der ist eingezäunt. Ja? Und ich kämpfe ja, mit Brombeerstauden, Efeu, Schlingpflanzen. Ja? Mit dem kämpfe ich. Ich kann es mit der Hand machen. Ja? Da bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ja? Ich muss sagen, ich verwende Roundup. Ja? Weil es ist das Einzige, was wirkt. Das wirkt wirklich. Ja? Ja? Nur muss man auf die Dosierung achten. Ne? Wenn man dosierungsmäßig unterwegs ist, 3,5 Liter am Hektar. Ja, für Unkräuter. Also, ich kenne viele Gartler, ja, die kaufen sich 1 Liter. Jetzt ist ja nicht mehr möglich, weil ja das Pflanzenschutzgesetz ist und so, und mit dem Ausweis. Ja. Und dann düngen sie daheim die 100 Quadratmeter mit dem Mittel. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, welche Überdosierung ihr noch auf den Quadratmetern dann habt. Ja.
Jetzt werde ich den Löwenzahnsalat ihres Nachbarn nicht essen, wenn ich das weiß. Aber natürlich bist du als Konsument in einer anderen Lage. Aber bitte.
Ja, ich habe jetzt die Frage nicht rausgehört, aber ich stimme Ihnen zu. Ja? Ich glaube, dass durch unsachgemäße Anwendung im privaten Bereich die Hobbygärtner noch einem deutlich größeren Risiko ausgesetzt sind, gesundheitlich, als Landwirte. Landwirte wenden es öfters an, wenden es länger an und damit hält sich dann vielleicht wieder die... Na, die akute Giftigkeit ist sehr gering im Vergleich zu anderen Pestiziden. Also das... Es gibt ja Leute, die sagen, das ist ja so super, das kann ich trinken. Ja. Manche tun es dann nicht, wenn man sagt, ich habe da was. Also da gibt es ein tolles Video im Internet dazu von einem Monsanto-Vertreter. Aber es gibt auch welche, die es, glaube ich, wirklich tun. Ja. Weil tatsächlich so ein Stamper Glyphosat, man fällt nicht tot um. Nein, nein. Man erhöht natürlich sein Krebsrisiko damit. Ja. Aber wahrscheinlich auch nicht in einer Dimension, wo man jetzt nicht mal gut schlafen kann, ja, sondern das spielt sich nicht in diesen Ebenen ab, ja. Das sind subtile Risikoerhöhungen, die man durch viele, viele Stoffe kriegt. Und was wir halt, wie gesagt, das habe ich versucht in meinem Eingangsstatement zu sagen, die Frage ist, nehmen wir den Gesundheitsschutz ernst und nehmen wir auch unsere Gesetze und unser Zulassungssystem ernst, ja. Und, also, ich will jetzt nicht Werbung machen für das Buch. Natürlich will ich Werbung machen, aber
können wir akzeptieren in diesem Fall?
Nein, also ich erzähle das jetzt nicht, weil ich Werbung machen will für das Buch, sondern ich habe mich, eine Frage war eben diese Monsanto-Studie, ja, die beschrieben worden ist in der Presseaussendung von der IARC. Da steht drin, diese Monsanto-Studie hat zuerst so ausgeschaut und dann so ausgeschaut. Und es hat mich total neugierig gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das schaue ich mir an und habe angefangen, im Internet zu suchen. Und dann habe ich wirklich einen kleinen Schatz gefunden, nämlich das elektronische Archiv der US-Umweltbehörde. Und in diesem elektronischen Archiv ist zu Glyphosat ungefähr 350 Aktennotizen. Das beginnt mit 1973, mit der Erstzulassung, also mit den ersten Anträgen, bis in die 2000er Jahre. Und der spannende Zeitpunkt, den ich mir angeschaut habe, ist bis 90er Jahre. Das war nämlich da, wo Glyphosat den Persilschein bekommen hat. Und da hat man eben gesehen, dass die ersten Studien, mit denen Glyphosat zugelassen worden sind, eben von einem Labor stammen, wo die Menschen oder die Wissenschaftler dann ins Gefängnis gewandert sind, weil das ein Riesenbetrugsskandal war. Die haben damals, ich glaube, 3/4 der US-amerikanischen Produkte, Medikamente, Kosmetika und Pestizide, wurden in diesem damals größten Labor untersucht und die waren völlig überfordert, weil auf einmal so eine große Nachfrage da war mit der Gründung der US-Umweltbehörde nach solchen Sicherheitsstudien, und die haben das sind die Mäuse drei nach gestorben, und man hat sie einfach ersetzt, ja. Man hat also ganz, ganz wilde Sachen. Und auch die ersten Glyphosat-Studien waren eben genau solche Studien. Dann hat man die Studien wiederholen müssen, und prompt ist Glyphosat dann als krebserregend eingestuft worden. Und dann kam ein externer Pathologe und hat sich diese Studie nochmal angeschaut und hat dann gesagt, hoppla, ich habe hier noch einen Tumor gefunden, aber der ist bei den Mäusen, die kein Glyphosat hatten. Und mit diesem Ergebnis hat er einen Prozess aufgemacht, der dann über 5 Jahre sich gezogen hat, was dann dazu geführt hat, dass dann die EPA irgendwann Glyphosat eben als nicht krebserregend eingestuft hat, ja. Obwohl dieser Tumor von den EPA-Pathologen bei wiederholten Untersuchungen nicht gefunden wurde. Und als ich das Buch geschrieben hatte oder fast fertig war, habe ich gesehen, dieser Tumor ist in den US-Gerichtsakten auch aufgetaucht. Also da haben andere gleichzeitig das gleiche gefunden wie ich. Und jetzt wird dieser Versuch nochmal angeschaut unter dem Mikroskop. Ja. Jetzt wird nochmal von Gerichtspathologen angeschaut, und bis Ende des Jahres müssen wir das Ergebnis kriegen. Gab es diesen Tumor oder gab es ihn nicht? Und da sind so viele Unregelmäßigkeiten passiert. Ja. Damals in den 80er Jahren, die ich dann auch in ähnlicher Form wiederkehren gesehen habe, jetzt seit 2012, 13, 14, 15, wo ich mir denke, so kann es nicht funktionieren. Also man kann Gesetze machen, man kann über Gesetze diskutieren, aber es sollte dann einfach ja mit rechten Dingen zugehen. Und das ist im Fall von Glyphosat eben meines Erachtens absolut nicht der Fall gewesen. Und ich bin leider Gottes sehr überzeugt, dass es in vielen anderen Fällen auch nicht passt. Und wir werden uns danach auch andere Pestizidzulassungen anschauen, ob da eben die statistischen Auswertungen auch genau so übernommen worden sind, wie sie von der Industrie eingegeben worden sind.
Okay, ja? Bitte, die nächste Frage.
Nur zum Bier noch zurück. Man sollte da die Gehalte anschauen. Das Giftigste am Bier ist noch immer der Alkohol, und dann gibt es Acrylamide und so weitere so Sachen. Und eine politische Frage zum Glyphosat. Geht es da nicht eher gegen den Konzern Monsanto? Ich meine, den muss man jetzt nicht mögen. Aber eigentlich geht es ja da um das, dass die genmanipuliertes Getreide produzieren, und das hält kein Spritzmittel aus, aber das Glyphosat kann ich drüber spritzen und kann das Getreide von Monsanto dann trotzdem noch anbauen. Oder liege ich da falsch? Ist das eigentlich der...
Also für mich ist das gar keine Motivation gewesen. Und ich gebe Ihnen völlig recht. Na, ich kenne das Argument, dass also warum jetzt Glyphosat so ein Thema ist. Ja, da ist eine Vermutung, die Umweltbewegten sehen jetzt eine Chance, es Monsanto zu zeigen. Ja, und auch der Gentechnik. Ob das wirklich ein Motiv ist und für wen das ein Motiv ist, ja, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, für mich ist das Besondere am Fall von Glyphosat eben, dass wir hier die höchste Instanz weltweit, ja, in der Bewertung der Krebsgefahr, die WHO, Krebsforschungsagentur, zufällig im gleichen Zeitfenster hatten, wie sie das Glyphosat bewertet hat, anhand der gleichen Studien, wie eben die US-EPA, also die US-Umweltbehörde, weil die ist auch gerade dran, und die europäischen Behörden. Und da hat man wirklich jetzt gesehen, wirklich erste Reihe fußfrei, dass die mit den gleichen Studien zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ich habe dann immer gerne das Beispiel, das ist so, wie wenn wir heute eine Diskussion hätten, ob die Welt eine Kugel oder eine Scheibe ist. Wissenschaftlich kann es zu dieser Frage keinen Expertenstreit geben. Es kann nur ideologisch sein, dass jemand sagt, die Welt ist eine Scheibe. Und das Gleiche ist bei der Frage, ob Glyphosat bei Mäusen und Ratten Krebs erzeugt. Das ist ein Faktum, dass es das tut. Ja. Nichtsdestotrotz behaupten europäische Behörden, diese Studien sind nicht so zu interpretieren. Oder sie sagen, eigentlich verstehe ich schon, dass die WHO das so interpretiert hat, aber wir finden es nicht ausreichend oder so. Ja. Dabei kann es da keinen Expertenstreit geben. Also es ist ein politisches Nicht-Anerkennen von wissenschaftlichen Fakten.
Ja, aber schauen wir uns doch mal.
Aber beim Bier gebe ich Ihnen völlig recht. Ich mache mir keine Sorge wegen Glyphosat im Bier. Ja, es zeigt nur, wie sehr es in unsere Lebensbereiche überall vorgedrungen ist. Wir haben das aber auch nie so kommuniziert. Wir haben nicht gesagt, aber gegen den 1000-Liter-Vergleich, da verwehre ich mich total also dass man sagt, Sie müssten 1000 Liter trinken, ja. Das ist völlig unsäglich und wissenschaftlich nicht haltbar, wenn Glyphosat DNA-schädigend ist, ja. Da gibt's kein Nullrisiko.
Glyphosat ist, kurz, Entschuldigung, da sind wir nämlich noch nicht weitergegangen. Krebserregend, ja, streiten wir noch, aber DNA-schädigend klar und auch fruchtschädigend klar, oder?
Wir streiten überall leider. DNA-schädigend sagt die WHO starke Beweise und das BfR sagt keine Hinweise und die bleiben dabei. Wenn die DNA-schädigende Wirkung von Glyphosat von der Behörde wenigstens diese anerkannt würde, ja, dann könnten sie auch nicht mehr sagen, es ist nicht krebserregend. Also das ist ein Schlüssel. Bei der DNA-Schädigung, wie gesagt, ich habe mir es angeschaut. Die Behörde, die mich so enttäuscht hat, ist die Europäische Chemikalienagentur, weil ich von der eine gute Meinung hatte eigentlich. Ja. Die hat im März gesagt, Glyphosat ist eben nicht krebserregend und es gibt auch keinen Grund, Glyphosat als mutagen oder genotoxisch einzustufen. Die hat einen Bewertungsbericht bekommen, einen Vorschlag, den hat sie akzeptiert. Und der Vorschlag kam genau von jener Behörde, die vorher schon gesagt hat, Glyphosat ist nicht krebserregend, nämlich vom Deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Behörde, die ungeschaut die Studien der Chemie übernommen hat. Ja. Und ich habe mir die Mühe gemacht, in diesem Vorschlag, den diese Behörde an die Europäische Chemikalienagentur geschickt hat, das ist so ungefähr ein 100-Seiter, einmal wirklich rauszusuchen bei den Studien über die DNA-Schädigung, wo kommen die her? Weil das geht nicht so eindeutig hervor. Und ich bin draufgekommen, es gibt da drin 41 Studien oder 42 Studien von den Herstellern, sogenannte regulatorische Studien. Die sind nach OECD-Vorgaben ganz stur durchgemacht worden. Ja. Alle diese 42 Studien, also 42 von 42 sagen, Glyphosat ist nicht DNA-schädigend. Daneben, und das ist die zweite große Errungenschaft unseres neuen Pestizidgesetzes, es müssen jetzt verpflichtend publizierte Studien, also unabhängige wissenschaftliche Studien, angeschaut werden. Die sind jetzt also auch da drinnen, auch von Monsanto zusammengestellt. Die Zahl ist geringer, nur 19. Aber von diesen 19 Studien waren 16, die gesagt haben, Glyphosat schädigt die DNA. Das heißt, wir haben hier innerhalb dieses einen Berichtes zwei wissenschaftliche Paralleluniversen. Das eine von den Herstellerstudien, die natürlich ein gewisses Interesse haben, weil wenn es DNA schädigend ist, dann kann es nicht mehr zugelassen werden, also das ist ganz, ganz schwer. Die sagen, das ist alles okay. Und dann die unabhängige Wissenschaft, 83% sagen genau das Gegenteil. Was macht die Behörde? Kein Problem damit, ja, offensichtlich.
Liegt das vielleicht auch daran, dass in Amerika hat man das gesehen, diesen Fall, dass Mitglieder der Behörde oft auch früher bei Monsanto und Co. gearbeitet haben und dass sich diese Leute auch immer wieder austauschen zwischen Behörde und Industrie?
Also in den USA, das beschreibe ich auch im ersten Teil meines Buches, ja, da hat es diese Drehtüreffekte zwischen Monsanto und den Behörden ganz massiv gegeben. Ja. In Europa ist mir dieser Fall nicht bekannt, aber ich habe da jetzt auch nicht tiefer gegraben. Was aber in Europa vielleicht eine Erklärung sein könnte, also was ich merke, ja, ich arbeite für eine Umweltschutzorganisation und habe einfach, mein Job ist, dafür irgendwie einzutreten, dass Chemikalien sicherer werden. Ja, und das ist genau das Jobprofil auch von unserer Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, eigentlich von all diesen Gesundheitsbehörden. Nur sehe ich mich immer, und verstehe es nicht, in Gegnerschaft zu den Behörden. Also wenn ich was sage, dann widerspricht mir die Industrie und die Behörde mit dem gleichen Wortlaut. Ja? Also das sollte eigentlich umgekehrt sein, oder zumindest so, dass die Behörde irgendwo, nicht einmal so, dass sie dazwischen steht. Ja? Also Und diese Erfahrung mache ich, seit ich bei Global 2000 bin. Und was ich halt merke, ist, dass die Vertreter von der Industrie ausgesprochen gewinnende, sympathische Menschen sind. Die sind nämlich auch schon herantreten und haben auch gedacht, man soll netter, ja? Der Herr von Bayer Crop Science oder von Syngenta. Und genau diese Leute, die jetzt gar nicht so ein massives Interesse haben, bei Global 2000 sich beliebt zu machen, ja, haben aber natürlich ein Interesse, eine gute Beziehung zu den Behörden aufzubauen. Es sind Wissenschaftler, die Behörden sind auch Wissenschaftler. Also ich glaube, dass da sehr viel auf dieser emotionalen Ebene läuft.
Das kennen wir in Österreich nicht, weil das ist ja...
Ja, also
mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber wir müssen mit einer Frage weitergehen. Wer hat das Mikro? Okay, bitte. Okay, danke. Bitte.
Meine Frage wäre, Sie haben eingangs, haben Sie erwähnt, die europäische Zulassung von seitens der Landwirtschaftskammer, haben wir schon gehört, dass in Europa oder im Speziellen in Österreich Glyphosat ganz anders zugelassen ist wie angenommen in Amerika, Südamerika. Das heißt, hier wird nicht auf die Frucht das Pflanzenschutzmittel ausgebracht, sondern auf den Boden. Ich habe jetzt durch Ihren Vortrag eigentlich starke Verunsicherung im Publikum mitbekommen. Der Herr in der ersten Reihe glaubt, es wird auf die Pflanze ausgebracht, gentechnisch veränderte Pflanzen, die in Österreich gar nicht zugelassen sind, muss man auch Ehrlichkeit halber sagen. Und man muss hier, glaube ich, stark unterscheiden. Meine Frage an Sie ist, inwieweit versuchen Sie hier Aufklärung zu betreiben und inwieweit machen Sie mit Absicht, mit Ihrem Buch, das Sie jetzt hier veröffentlichen, eine gewisse Verunsicherung in der Bevölkerung? Sollte es nicht Ihre Aufgabe sein, hier Aufklärung zu verschaffen und auch zu differenzieren zwischen sicheren Lebensmitteln, die wir in Europa genießen können, und vielleicht die Anwendung irgendwo im Ausland, die wir nicht beeinflussen können?
Also ich habe das Buch, glaube ich, wirklich geschrieben, um aufzuklären. Und ich habe vorhin auch auf eine Publikumsfrage gesagt, dass eben Glyphosat im Vergleich zu anderen Pestiziden, Fungiziden, Insektiziden in weit geringeren Mengen zu finden ist, ja. Aber man findet sehr oft und habe das damit argumentiert, dass es einfach ubiquitär ist und vielleicht auch über die Luft ausgebreitet wird. Wir haben es zum Beispiel im Bio-Kräutertee gefunden etc. Ich würde nie wollen einen Eindruck erwecken, dass jemand in Österreich eine Tomate mit Glyphosat spritzt, mit dem Unkrautvernichtungsmittel. Was aber der Fall ist, und das wäre vielleicht eine nette Geschichte, die ich noch erzählen kann, bis zum Jahr 2013 war es in Österreich, gab es Zulassungen, und zwar ganz viele, um mit Glyphosat erntereifes Getreide, also Brotgetreide, tot zu spritzen. Und das hat eben dazu geführt, dass das Getreide dann, das Glyphosat belastet ist, und man hat es dann auch im Mehl gefunden.
Nicht mehr erlaubt.
Es wurde 2013 verboten, und zwar im Parlament, nachdem Global 2000 einen zusammen mit unserem Netzwerk in Europa, also es ist eine längere Geschichte, ich war damals als Experte im Parlament drinnen, es gab Anträge für dieses Verbot. Wir haben dann eine Harnuntersuchung in Österreich gemacht und festgestellt, in 3 von 10 Österreichern haben wir damals mit einer relativ unempfindlichen Methode dennoch Glyphosat, unser Abbauprodukt, gefunden. Das ist dann Cover-Story worden im News. Ich bin ins Mittagsjournal eingeladen worden. Dann ist eine interessante Geschichte passiert, weil eine Stunde bevor das Mittagsjournal kommen ist, ruft mich die Redakteurin an und sagt, sie weiß jetzt nicht, ob sie auf Sendung gehen kann, weil sie hat von der Landwirtschaftskammer einen Anruf bekommen. Das sei eine Ente. Das gibt's gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ich war jetzt ein Jahr im Unterausschuss. Ich habe das mitgekriegt, aber natürlich die Dokumente sind, das war auch vertraulich, ja, also weil es im Unterausschuss an Dokumenten da war. Und dann habe ich im Internet geschaut und ich habe wirklich fast keine Hinweise darauf gefunden, dass es diese Technik gibt, ja. Und ich konnte dann zum Glück den Wolfgang Birkelhuber, der im Parlament eben Landwirtschaftssprecher der Grünen war, erreichen, der dann bestätigt hat, eben auch im Unterausschuss gegenüber der Ö1-Journalistin, dass das sehr wohl so ist und dass es die Indikation gibt. Also das war eine sehr, sehr heiße Geschichte und man wollte einfach nicht, dass das rauskommt. Wie es dann rauskommen ist, war es nicht mehr haltbar und es gab dann 2-3 Monate später das Verbot. Also das
Also ich glaube, wir sollten einfach ganz kurz einmal definieren. Es gibt die Ausbringung von Glyphosat auf gentechnisch verändertes Saatgut. Das ist resistent
in den USA,
gegen diesen Wirkstoff Glyphosat, und das macht der Pflanze nichts. Also kann man spritzen in ziemlich rauen Mengen, was zur Folge hatte, dass es in den USA mittlerweile große Probleme gibt mit Roundup-resistenten Unkräutern.
Ja.
Ja? Das heißt also auch, die Gegenseite sozusagen rüstet nach, und wie damit die Landwirte dort umgehen, ist noch eine sehr große Frage. Mhm. Ja? Und die andere Sache ist das Abwelken, das in Österreich mittlerweile betrieben wird oder seit längerem betrieben wird. Das hat mit der Frucht überhaupt nichts zu tun. Ja? Keine Frage. Wie Sie das erklärt haben, war das auch richtig. Und Ihr Argument zu sagen, es werde hier Unsicherheit geschürt, halte ich entgegen, dass wir versuchen, hier im Kepler-Salon nichts anderes zu tun seit vielen Jahren, als aufzuklären. Ja? Und zwar in allen Belangen. So. Sie haben noch kein Mikrofon. Wenn Sie eine Frage stellen wollen noch, dann geben Sie mir ein Zeichen, dann lasse ich Ihnen das Mikrofon bringen. Aber zuerst haben wir eine Frage da drüben, bitte. Reden Sie bitte direkt ins Mikrofon, sonst hören wir Sie nicht.
Das Insektensterben ist ja eine Folge von dem Glyphosat. Und das ist ja auch schon ein akutes Thema. Oder im Vögel, Wildvögel, dass das verschwindet vom ganzen Kreislauf. Nur ganz zu. Okay, ganz zu. Und es wird über schrankenloser mit der Chemiekeule drüber gefahren, wann jetzt dort entweder die Insekten sterben oder resistente, dann erhöht man die Dosis. Weil das zeigt der Absatz zum Beispiel im Lagerhaus her. Jetzt dort, ich sage in Amerika, da fahren sie sowieso mit dem Hubschrauber drüber da mit der Chemie und so weiter.
Okay.
Also das ist auch, weil wir vor lauter Gier nicht nur das Tier ausbeuten, auch den Boden. Und wo kann man da jetzt vielleicht schon in der Schule wo ansetzen, dass da das Bewusstsein, dass ich nicht dem Monsanto oder dem Kernkonzern zuspiele, wenn ich das wieder kaufe und nur mehr kaufe, dass ich sage, hey, da tue ich nicht mehr mit. Wo kann ich da ansetzen, dass man da ein wenig kritischer das hinterfragt, weil auch die Landwirte, die denken, ich meine nicht global, aber viel, da wird drüber gefahren mit der Dings und passt schon. Und
okay.
Hauptsache der Ertrag passt dann.
Alles klar, also was kann man tun? Schule?
Okay.
Schule, ja.
Was kann man tun? Also Insektensterben ist das Schlagwort gefallen, also da gibt es keine einfache Antwort drauf. Ja. Ja. Es sind eben Neonicotinoide, es ist das Ausräumen der Landschaften, also das Wegnehmen von Nistplätzen. Da ist nicht nur Glyphosat eine Möglichkeit, das kann man auch mit anderen Mitteln machen.
Ja. Ja, ja.
Im Grunde genommen muss man sagen, dass man nicht sehr insektenfreundlich wirtschaften. Ja. Das sind auch Mähtechniken, die Insekten richtig, also wo man so schnell drüber fährt, dass die Insekten nicht mehr abziehen können, sondern im Prinzip eingesaugt werden. Ja. Also sowohl die Flugbienen können dann einfach weg sein, nachdem gemäht worden ist. Ja. Das ist aber, sind alles Sachen, wenn man das Bewusstsein dafür hat, auch in der Landwirtschaft, dann kann man das System entsprechend adaptieren, dass man eben auch bienenfreundlicher mäht, dass man eine Bienen- und bienenfreundlich in dem Sinn als Synonym für insektenfreundlich die Landwirtschaft macht. Aber es muss da in die Köpfe reinkommen. Ja. Und in die Schulen, nein, in die Schulen gehen, also bei Global 2000 machen wir immer wieder solche Filme für Schulen, und also der, wo ich jetzt glaube ich diese Woche noch zu einem Dreh gehe, da geht es um Boden, ja, um Bodenvielfalt, Bodenleben.
Also man bemüht sich. So, gehen wir da weiter, bitte.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Seiter Marion.
Laut bitte.
Ich probiere es, besser so?
Besser?
Ja.
Und ich möchte schon was richtigstellen. Also wir versuchen, die Landwirtschaft an sich ist jetzt niemand, der mit der Chemiekeule bei uns gerade in Österreich da reinfährt in die Felder, sondern wir machen integrierte Produktion. Wir haben Warndienste, die tatsächlich die Landwirte davor warnen, wenn eine Fungizidepidemie, sagen wir mal unter Anführungszeichen, im Umlauf ist, dass sie dann gezielt ihre Pflanzenschutzmittel einsetzen, und sie setzen natürlich nur die Mengen ein, die notwendig sind, weil wir fahren ja nicht zum Spaß über unsere Felder, sondern wir wollen ja auch, dass wir etwas produzieren. Notwendig.
Bitte keine Detaildiskussionen, das läuft über mich, da muss ich streng sein, bitte.
Ja. Das ist natürlich auch
ein vielleicht stellen Sie eine Frage.
Ein wirtschaftlicher Aspekt, das wollte ich nur der Dame da drüben entgegnen. Und eine aufklärende noch dazu, weil zum Thema Glyphosat auf Straßenbegleitflächen, es gibt jetzt eine große Verunsicherung im Punkt Glyphosat, das verstehe bei dieser Diskussion, die wir momentan haben, aber gerade im kommunalen Bereich, Gemeinde, dort ist auch diese Verunsicherung, dort wird versucht, mit anderen Mitteln auch die Unkräuter dort bekämpfen, da gibt es zum Beispiel Heißschaum oder Heißdampf, das jetzt verwendet wird, weil bei uns in Oberösterreich ist das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln auf Straßenbegleitflächen verboten. Und auch diese Glyphosatmittel, auch Roundup hat eine spezielle Auflage, darf nicht angewendet werden auf Flächen, die abschwemmungsgefährdet sind, wie zum Beispiel eine versiegelte Fläche, das heißt also ein Asphalt. Mhm. Also nur um hier eine Klarstellung und keine Verunsicherung zu verbreiten, weil jeder wohnt in einer Gemeinde und weiß, es steht ein Unkraut am Straßenrand.
Alles klar, danke für die
Aufklärung beitragen.
Danke für die Aufklärung. Geben Sie ein Mikrofon einfach da nach hinten weiter, danke, und dann kommt der Herr da vorne dran.
Also mein Name ist Fixner. Ich möchte anschließen, weil Sie sagen, Sie bringen das Mittel, das darf man nicht auf Straßen aufbringen, aber man darf es auf Feldern aufbringen. Das finde ich natürlich, also ich bin ein, also nicht Insider, nicht, aber ich möchte nicht die Insekten schützen, ich möchte die Menschen schützen. Das fällt mir da einmal auf. Ja. Und wenn ich eine Krebsinzidenz, die sich dann verdoppelt, nicht, dann muss ich primär an die Menschen denken. Nicht. Und der eigentliche Skandal, finde ich, ist das rechtliche Problem. Ja. Und an dem sollten Sie vielleicht mehr arbeiten. Nicht? Das heißt, wie Sie sagen, es sollte in jedem Land geklagt werden. Ja? Und wenn Sie Klagen einbringen in jedem Land, ja, und es geht keine Klage durch, ja, dann ist vielleicht Ihre Theorie nicht richtig. Das müsste man sich vielleicht überlegen. Wenn sie durchgeht, ja, und Erfolg hat, dann kann man sagen, Ihre Theorie stimmt. Nicht? Sie haben das ein rechtliches Konstrukt, was Sie haben.
Okay.
Es ist eine Fahrlässigkeit der Behörden, dass sie das nicht, das Roundup oder das Glyphosat nicht verbieten, nicht? Und das möchten sie einklagen. Sie möchten die Unzuverlässigkeit oder die Nachlässigkeit der Behörden, mhm, im speziellen der europäischen, möchten sie, also haben sie geklagt. Mhm.
Es war
ich würde Ihnen Erfolg wünschen, nicht? Und wenn Sie, ja, einen Erfolg da haben mit der Klage, dann weiß ich, dass Sie recht haben. Mhm. Ja? So ist das nur Spekulation.
Ja.
Ich kann die Studien nicht beurteilen. Und wie gesagt, Sie haben sicher viel Background, nicht, für Studien. Studien kann man interpretieren, das ist das Problem. Aber wenn das durch Gerichte geht und hat man Gutachten, dann sind, und die Gutachten kann man auch nicht so türken, nicht? Und wenn das eine Breitenwirkung hat und in mehreren Ländern dann geklagt wird, dann hat Ihre Theorie Hand und Fuß.
Also so sehe ich. Ja. Gut. Danke sehr. Kurzes Statement dazu.
Ja, ich bin ein kompletter Laie. Für mich stellt sich aber in erster Linie schon mal die Frage, wie sichergestellt ist die richtige oder erlaubte oder wie auch immer Anwendung, wie sichergestellt ist das? Ich meine, die Studien werden ja irgendeine Grundlage haben, dass ich das so anwende, wie es sein soll. Aber wir wissen, Menschen sind fehlbar und das wird vielleicht anders angewendet oder nicht. Wie sichergestellt ist das?
Meinen Sie jetzt die sogenannte sachgerechte Anwendung in der Landwirtschaft? Ja, ja. Also wo dann steht, man nimmt diese Konzentration, darf es nur auf diese Pflanze ausbringen und das 2 Wochen vor der Ernte spätestens. Ja. Ja. Ja, also die Anwendungsbestimmungen sind ein Ergebnis des Zulassungsprozesses. Das heißt, Anwendungsbestimmungen in den USA, ja, könnten zum Beispiel berücksichtigen, dass der Stoff bei Mäusen Krebs erzeugt, aber trotzdem zugelassen wird unter diesen bestimmten Anwendungsbestimmungen. In Europa ist, wenn ein Stoff bei Mäusen Krebs erzeugt, Schluss. Dann kann es keine Zulassung geben. Aber wie diese Anwendungsbestimmungen ausschauen, hängt natürlich davon ab, einerseits, was braucht man, um die gewünschte Wirkung in der Landwirtschaft zu erzielen? Also welche Menge brauche ich, um den Acker unkrautfrei zu machen? Und das Zweite ist, was ist eben toxikologisch nicht mal akzeptabel, sondern was ist sicher? Ja, das ist der zweite Aspekt. Und es wird sozusagen mal festgelegt, was braucht man, was hat man damit für Grenzwerte der Belastungen im Lebensmittel. Und dann wird geschaut, ist das eben toxikologisch sicher. Und genau für dieses Urteil, für diese Bewertung, das ist eine Bewertung, ist die Frage, mit welchen Daten gehe ich in diese Bewertung rein. Und wenn ich dann schon bei der Grundsatzfrage...
Ich stelle aber jetzt am Papier.
Ja, ja. Das ist dann eine Frage der
Fragen
Kontrolle.
Fragen Sie den Bauer Ihres Vertrauens. Da, hinter jedem Bauer
da, da geht es um die Kontrolle der Anwendung.
2000 Mitarbeiter hinterher zu
und jagen, das ist wiederum Ländersache und das passiert jetzt nicht jetzt rasend eifrig. Ja? Also das ist immer schon so gewesen. Und ich glaube, da verlässt man sich drauf, dass die Landwirte, ja, warum sollten sie mehr spritzen als...
Ja? Genau. Wir sind zeitlich fortgeschritten. Deshalb lasse ich noch die eine Frage zu, dann nehme ich mir das Recht heraus, die Schlussfrage zu stellen. Bitte kurz.
Wie groß ist die Chance, dass das jetzt dann verboten wird nach diesen 18 Monaten?
Sie nehmen mir die Schlussfrage vorweg. Das ist sehr gut. Na, wie schaut es denn aus? Ende Dezember, also Mitte Dezember geht es zur Abstimmung EU-weit. Mhm. Was sagt der Augur in Ihnen? Wie wird es ausgehen?
Wenn jetzt abgestimmt werden würde, dann würde Frankreich und Deutschland nicht zustimmen nach den Signalen, die dort gekommen sind. Von Italien wissen wir es noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass mit dieser Achse bereits verhindert wird, dass eine qualifizierte Mehrheit die Wiederzulassung bringt. Ja. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass es ein Verbot gibt, weil natürlich immer noch eine Mehrheit, aber halt keine qualifizierte da wäre dafür. Das heißt, um ein Verbot auf dem gleichen Weg zu kriegen, müsste ja umgekehrt, ich glaube, zwei Drittel der Mitgliedstaaten, also es gibt dann bestimmte Schlüssel, sagen, wir wollen, dass Glyphosat nicht zugelassen wird. Und davon sind wir viel weiter entfernt als von einer Zulassung. Aber die Kommission hat gesagt, sie ist nicht gewillt, nochmal ohne sozusagen die Rückendeckung der Mitgliedstaaten, eine Zulassung zu machen. Das ist jetzt zwar noch keine Garantie, dass sie es nicht tun, aber es ist zumindest eine Äußerung. Das heißt, es ist ja auch nicht, sie würden eine sehr große Verantwortung übernehmen, aber da bin ich schon zu lang. Also es ist nicht undenkbar, dass es ausläuft, die Zulassung, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht.
Dazwischen ist nämlich auch noch die deutsche Wahl. Derzeit kommt
richtig.
Der Umweltminister, die Ministerin aus Deutschland, aus der SPD. Nach der Wahl könnte das anders ausschauen. Das würde die Gewichtung natürlich zweiten großen Partner neben Frankreich wieder ändern. Und ich glaube, es steht und in den
Sternen. Aus diesem Grund hat auch der Gesundheitsminister Andriukaitis schon gesagt, wir wollen am 5. Oktober gar nicht abstimmen, was ursprünglich auf der Tagesordnung gestanden ist, sondern lieber mal die deutsche Wahl abwarten, um dann sozusagen eindeutigere Verhältnisse zu haben. Das ist am Freitag publik geworden.
Also
ich sehe eher nicht eher schon.
Bitte? Ja. Wir werden also sehen, wir können es noch nicht voraussagen. Ich bedanke mich einmal ganz, ganz herzlich für Ihren Input und für Ihre Auskünfte. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Danke.
Und bevor ich Sie entlasse, Damen und Herren, wie in der Kirche noch die Verlautbarung, bleiben Sie noch kurz sitzen. Es geht nämlich weiter mit dem Kepler-Salon am Sonntag, 17. September, 15 Uhr, das Death Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Gastgeberin ist Eileen Derriek. Am Montag, 17. September um 19:30 Uhr, wie gehabt, werden Wahlreformen in Österreich gebraucht. Heißt das Thema, der Michael Liedauer, Wahlbeobachter, ist zu Gast, kann ich nur empfehlen. Und wenn Sie weiter Informationen zum Programm haben wollen, dann bitte das Quartalsprogramm beantragen. Es liegt doch hier überall auf. Oder gehen Sie ins Internet. Bis 22 Uhr haben wir offen. Trinken Sie noch was mit uns hinten, plaudern Sie mit uns noch. Und kaufen Sie bitte dieses sehr, sehr wichtige Buch bei der Buchhandlung Fürstelberger da hinten. Der Herr Vortragende wird signieren. Ja? Herzlichen Dank. Geht hin in Frieden.